Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, den Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Und ich führe euch heute wieder durch die Sendung und mit mir zusammen hier in einem Seminarraum der Leibniz-Gemeinschaft sitzt, wie schon so oft, Hans-Dieter Hölche. Hallo Hans-Dieter.
Hallo Bernd.
Bevor wir aber zu neuen Wirkstoffen oder zu neuen Wirkstofftypen kommen, wollte ich mich nochmal bedanken, weil wir haben eine Rezension bekommen. Und zwar von Late Straight. Ich sag mal kurz, der bedankt sich bei uns. Einfach nur top. Danke an alle, die den Podcast leben lassen. Also auch an dich, Hans-Dieter.
Dankeschön, gerne.
Man kann euch nicht zu viel loben. Themenauswahl, Struktur und Darlegung der einzelnen Themenpakete entsprechen genau meinen Vorstellungen zum Verständnis komplexer Themen. Lustig ist es auch zwischendurch. Ja, hoffen wir es, dass wir es heute auch wieder hinkriegen. Ich habe wirklich viel gelernt und neu verknüpft. Die Folge zu Schlaganfall, Stroke Units und Hirnblutung war wirklich sehr empfehlenswert. Ich würde mir eine Fortsetzung wünschen, in der ihr auf Pathomechanismen von zentralen Vasospasmen als Folge von Hirnblutungen, deren Therapie, besonders Nimodipin, Hirndruck bzw. Ödem auf molekularen Ebenen eingehen könntet. Das machen wir bestimmt mal. Ich muss nur da auch wieder die Leute aus der Charité mal heranstrudeln, weil natürlich alles, was so pathologisch ist und was eigentlich eher so Physiologie ist, das ist natürlich nicht ganz so unser Thema hier, weil wir zwei, also Hans-Dieter jetzt und ich, mehr die Pharmakochemiker sind. Aber wenn du gerade hier das Nimodipin ansprichst, im Endeffekt haben wir eine ganz verwandte Struktur schon besprochen, und zwar das Nifedipin, weil das Nimodipin ist auch ein Calciumkanalblocker und ist auch ein Dihydropyridin. Also wenn dich das interessiert, im WSR 050 Beta-Blocker und Calciumkanalblocker gegen Bluthochdruck, da kannst du zumindest mal erklärt bekommen, wie diese Dihydropyridine funktionieren. Dort ist auch eine Struktur von dem Nifedipin und des Nimodipin. Das sind eigentlich nur die Flügelchen nochmal ein bisschen verlängert. Das Lob freut uns da natürlich, diese Anregungen, beziehungsweise wenn er da Fragen auch stellt, bei den Rezensionen, da sehe ich das nicht so schnell, weil das nicht bei mir direkt aufpoppt. Also wenn ihr da wartet auf eine Antwort, dann ist besser, wenn ihr mich direkt ansprecht über info@wirkstoffradio.de. Und dann hat man noch ein kurzes Feedback, und zwar der Werner fragt danach, und zwar nach dem Dutaglandin-Comp. Das ist also ein Kombipräparat, das man eben auch bei vergrößerter Prostata gibt. Und er fragte danach den Nebenwirkungen bzw. wie die Wirkungsmechanismen funktionieren. Na, jetzt ist es natürlich ein Kombipräparat.
Ja, es sind zwei unterschiedliche Wirkungsmechanismen, genau, mit dem gleichen Ziel. Wobei die zweite Substanz, dieser Adrenerge Alpha-1-Blocker, der ist vor allem zur Verbesserung des Harnflusses, wird er gegeben, während das Dutasterid eben für die Verkleinerung, also vor allem für die Verkleinerung der Prostata.
Das Dutasterid ist ja auch ein 5-Alpha-Reduktase-Hemmer, und die haben wir ja auch besprochen, ja, aber am Beispiel vom Finasterid. Also richtig, ja, wenn man da nachhören will, welcher Mechanismus oder wie das funktioniert, dann kann man das in der Episode 72 Hormone, Östrogene, Gestagene, Androgene, da haben wir das genau besprochen, wie das Finasterid funktioniert, und im Endeffekt ist es genau der gleiche Sachverhalt beim Dutasterid.
Für das Dutasterid, ja. Das andere eben nicht.
Genau, ist aber auch eine andere, das andere ist ein anderer Wirkungsmechanismus. Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, die Alpha-Blocker, die hat man noch gar nicht besprochen. Ja. Ne? Also das heißt,
also wir haben die Adrenergensubstanz,
ja,
aber vor allem Beta-Blocker,
genau.
Und dann eben die Aktivatoren, oder vergleichbar wie Noradrenalin und so. Aber eben diese spezielle Anwendung an der Harnblase, das ist ja eine ganz spezielle Anwendung. Gibt es nur ein paar Substanzen, die da in der Therapie sind.
Genau.
Das ist ja
Tamsulosin.
Tamsulosin, genau. Ist da drin in diesem Kombinationspräparat.
Ja,
dann
kann man ja sagen, das als Blocker entspannt ist die glatte Muskulatur der Harnblase.
Genau,
und dadurch kann man eben gerade, wenn man so einen Harnverhalt hat, dann lockert sich sozusagen die Blase, und dann ist es einfacher, dann auch das Wasser wieder zu lassen.
Und das Problem ist, dass, weil er ja noch sowas fragt, da sowas Spezielles, Tamsulosin, das können Frauen und Männer anwenden. Das ist kein Problem. Aber das Dutasterid ist ja, wenn man so will, das greift ja ein in den Testosteronhaushalt oder genau. Den Androgenhaushalt. Und das ist eben ein Hormon, also eine Substanz, die in den Hormonspiegel eingreift. Und da es bei Frauen ja auch Testosteron gibt, grundsätzlich ist das eben nicht gut, wenn das in Frauen nehmen.
Klar, und bei Männern, das ist natürlich klar, wenn du in den Testosteronhaushalt eingreifst,
dass
du
mal blockierend.
Ja, genau. Dass du dann natürlich unter Umständen Probleme mit einer Erektion, vielleicht auch mit der Ejakulation
bekommst. Alles möglich.
Das ist natürlich kein großes Wunder, weil wenn du da in den Mechanismus angreift, dann kann das
natürlich... Naja, man kann ja kurz noch sagen, es blockiert eben die Aktivierung des Testosterons. Testosteron ist ein Prähormon, wird aktiviert durch die Alpha-Reduktase und das reduzierte Produkt ist halt sozusagen die Substanz, die Hormonwirkung kann.
Das Dihydrotestosteron, haben wir aber in der
Vorrechnung.
Was ich da aber noch interessant fand, ist, dass sich der Werner da bei uns nochmal bedankt für unser Engagement, weil er so das Gefühl hat, dass normal, wenn er in seine Apotheke geht, dass die das dort nicht genauso wüssten. Und da muss man natürlich vehement widersprechen, weil vieles, was wir hier besprechen, ist eigentlich Inhalt auch des Studiums, was ein Apotheker auch absolvieren muss. Also die Apothekerausbildung ist wirklich ein sehr wissenschaftlich und naturwissenschaftlich geprägte Ausbildung. Und wenn man da eine Beratung möchte, kann man in jeder Apotheke die noch nachfragen. Ja.
Natürlich.
Und wenn man dann aber merkt, dass vielleicht die Apothekerin, der Apotheker sie einen nicht so berät, wie man das gerne hätte, dann sucht euch jemanden, wo ihr das Gefühl habt, dass er euch auch oder sie euch richtig berät. Weil Wissen tun sie es oder sollten sie es eigentlich zumindest.
Ja, ich kann auch nur mal sagen, alles das, was von meiner Seite hier kommt in unseren Gesprächen, das ist meine, als ich noch aktiv an der Uni war, da war das meine Vorlesung, Inhalt meiner Vorlesung. Mhm. Das ist nichts anderes, als was ich jetzt beitrage, ist der Inhalt meiner Vorlesung in pharmazeutischer Chemie, den ich in viele Jahre, Jahrzehnte gemacht habe.
Aber mir ist es wichtig, dass man das wirklich sagt. Ja. Also in der Apotheke stehen wirklich viele Leute rum, die das alles wissen.
Ja.
Und wenn man diese Information haben will, muss man wahrscheinlich bei dem einen oder der anderen mal ein bisschen nachhaken. Aber eigentlich sollten sie es wissen. Ich finde halt gerade auch mit solchen Nebenwirkungen, wenn man sich da Angst macht, bevor man da nicht die richtige Therapie anfängt, dann ist es wichtig, sich die Angst nehmen zu lassen, indem man sich richtig beraten lässt und dann auch wirklich eine von einem Arzt verordnete Therapie auch wirklich anfängt.
Naja, der Apotheker ist wirklich der Beruf, der über die Arzneimittel am besten Bescheid weiß.
Ja.
Der Arzt weiß das in der Regel, vorsichtig ausgedrückt, nicht so gut.
Ja.
Der Apotheker ist der Fachmann für Arzneimittel. Der Fachmann für Arzneimittel.
Und das ist das Kernstück, also auch seine Ausbildung.
Natürlich.
Und also von daher muss man da nett widersprechen, aber er hat natürlich einen Punkt, dass man häufig erstmal nochmal, um diese Beratung zu bekommen, auch nochmal nachfragen muss.
Naja, aber es ist doch auch so, dass in der Apotheke nicht nur Apotheker arbeiten, sondern auch anderes Personal, das diese Ausbildung nicht gehabt hat. Das ist auch so. Und deswegen ist deine Aufforderung, eben nach einer Beratung zu fragen, die richtige Sache. Dann kommt eben der Apotheker oder die Apothekerin, die das eben alles gelernt hat und eigentlich immer auch parat haben sollte, jedenfalls kann oder könnte.
Und es gibt ja auch von den Apothekerkammern dann auch immer auch die jeweiligen jährlichen Auffrischungen, neue Wirkstoffe kommen und so weiter. Und das ist ja
Fortbildung große, wichtige Rolle spielt das, ja.
Da könnt ihr eigentlich nachfragen und dann euch dann auch jemanden suchen, der euch dann auch entsprechend
berät.
Aber jetzt zu unserem heutigen Thema. Das letzte Mal hatten wir ja die Antihistaminika und die Protonenpumpenhemmer. Das heißt also, wir hatten einen Mediator, das Histamin, besprochen.
Ja.
Und wir hatten vorher schon in der Wirkstoffradio 55, bei den Antipsychotika, Chlorpromazin zu den Magic Mushrooms. Da hat man auch schon das Serotonin besprochen. Das heißt also, wir haben jetzt zwei Mediatoren eigentlich abgehakt, mehr oder minder. Mhm. Es fehlen jetzt noch mal ein paar, und zwar die Prostanoide. Und da hast du gesagt, Mensch, mal gucken, ob wir das so hinkriegen, ja? Weil das ist ein bisschen...
Ja, weil das halt mit der Biosynthese, über die man, also ich gerne reden möchte, weil sie interessant ist. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Wir werden uns aber Mühe geben, das zu verdeutlichen und klarzumachen. Vielleicht sollte man auch noch sagen, Prostanoide, der Begriff reicht eigentlich nicht für diese Gruppe von Mediatoren. Man müsste Eicosanoide sagen, Eicosanoide. Ganz kurz zu dem Namen, wo kommt er her, was sind Eicosanoide? Das sind Substanzen, kann man genauer sagen, Säuren, Fettsäuren mit 20 Kohlenstoffen. Und der Name kommt daher, dass Eicosi im Griechischen 20 heißt. Also diese Eicosanoide, das ist klar, das sind Fettsäuren mit 20 Kohlenstoffen. Und zu denen gehören die Prostanoide, die du schon erwähnt hast, aber auch noch die Leukotriene, eine zweite wichtige Gruppe von Mediatoren aus dieser chemischen Strukturklasse. Prostanoide, das sind auch zwei Gruppen eigentlich, sollte man gleich wieder nennen. Das sind einmal die Prostaglandine als eine wichtige Gruppe. Und dann gibt es eben noch das Prostacyclin bei den Prostanoiden und auch das Thromboxan. Die sind aber, darüber werden wir reden müssen, die haben andere Strukturen als die Prostaglandine. Und dann eben gehört neben den Prostanoiden zu den Eicosanoiden noch die Leukotriene. Jetzt müssen wir halt vor allem erstmal, bevor wir zu Wirkung und so weiter kommen, müssen wir erstmal über die Struktur sprechen. Und darüber auch, wo sie gebildet werden, wo sie herkommen und so weiter. Also, alle Eicosanoide werden gebildet aus einer Fettsäure, der Arachidonsäure. Arachidonsäure. Das ist eine Fettsäure mit 20 Kohlenstoffen, wie schon gesagt, und sie hat 4 Doppelbindungen. Und diese Doppelbindungen sind alle cis konfiguriert. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die beiden Kohlenstoffe, die an der Doppelbindung hängen, auf einer Seite der Doppelbindung sitzen. Normalerweise hat man die Transanordnung, da sind dann die beiden Kohlenstoffe, die an der Doppelbindung hängen, gegenüberliegend. Wenn die auf einer Seite liegen, die beiden Kohlenstoffe, und wir auch noch 4 haben, dann ist es klar, dass das Molekül nicht lang gestreckt sein kann, sondern, weil es jetzt auch noch 4 sind, die immer nur mit einer Methylengruppe, also praktisch einem Kohlenstoff, an dem 2 Wasserstoffe hängen, voneinander getrennt sind, dann machen also einen ganz großen Bogen, und man kann sich das Molekül eigentlich so vorstellen wie ein Hufeisen. Dann ist es noch so, dass das Hufeisen, dass die beiden Arme des Hufeisens gegeneinander verdreht sind. Die liegen also nicht in einer Ebene. Kann sich also vorstellen, ein Hufeisen an den beiden Enden in die Hand oder in die Hände. Und dann verdreht man das so ein bisschen, indem man einen Arm nach oben, anderen Arm nach unten bewegt. Also so ungefähr ist die Form, die räumliche Form. Dann ist noch wichtig, wo liegen denn jetzt diese Doppelbindungen? Und da kommen wir gleich zu so Begriffen, die eine, also sehr häufig rumspuken überall, weil es nämlich Omega-Säuren sind, ungesättigte Omega-6-Fettsäuren. Es gibt auch Omega-3-Fettsäuren, die sind aber gar nicht so günstig. Günstig sind die Omega-6-Fettsäuren. Was bedeutet denn das jetzt, Omega-6? Wir wissen ja, Alpha und Omega gibt es. Omega ist hinten, Alpha ist vorne. Also Omega-6 heißt, wenn man vom Ende der Fettsäure anfängt zu zählen, dann kommt die erste Doppelbindung oder kommt die Doppelbindung an am 6. Kohlenstoff.
Also mit dem Ende meinst du also da, wo nicht die Säuregruppe ist?
Aber ich bitte dich, wir alle wissen doch inzwischen, auch die uns zuhören, dass wenn deine Säure, die Carboxylatgruppe, im Kohlenstoff 1 ist, also vorne. Aber du hast recht, nochmal, um alles das ganz sicher zu machen. Omega 6 heißt, man fängt von hinten an zu zählen und am Kohlenstoff 6 ist die erste Doppelbindung. Und dann von da an, also immer durch eine Methylengruppe voneinander getrennt, sind jetzt noch 4. Das heißt, das geht bis zum Kohlenstoff Nr. 5, wenn wir jetzt von der Carboxylatgruppe anzählen, wie es sich eigentlich gehört.
Genau.
Also die Doppelbindungen sind beginnen am Kohlenstoff 5, am Kohlenstoff 8, am Kohlenstoff 11 und am Kohlenstoff 14. Das am Kohlenstoff 14, das ist die Omega-6-Doppelbindung. Genau.
Weil das ist ja immer das Konfuse dann, weil man sagt Omega-6 und sagt aber dann am Kohlenstoff 14.
Ja.
Und dann sind die meisten Leute eigentlich schon raus.
Ja, ja. Und es ist so, also diese Arachidonsäure, die kann der Körper selber machen. Man braucht allerdings ein Vorläufermolekül, da erzähle ich gleich was. Ich will nur ganz kurz sagen, dass diese Arachidonsäure eigentlich nur in tierischen Organismen vorkommt, also nicht in pflanzlichen Organismen. Da kommt sie nicht vor. Also in pflanzlichen Speiseölen, die man ja normalerweise beim Kochen verwendet, da ist sie nicht enthalten. Man findet sie in tierischen Produkten. Also ganz viel ist im Schweineschmalz drin, aber auch in Fisch, in Fleisch und auch in Butter ist Arachidonsäure enthalten. Also wenn man jetzt nicht vegetarisch lebt, dann nimmt man Arachidonsäure mit der Nahrung auf und muss gar nicht so furchtbar viel davon synthetisieren. Aber zum Beispiel Vegetarier, also die vegetarisch leben, die können die ja nicht aufnehmen, die müssen sie alle selber machen, was aber nicht schlimm ist, weil der Körper es ja kann. Das Vorläufermolekül, aus dem jetzt Arachidonsäure auch im tierischen Organismus, auch im menschlichen Organismus gebildet wird, das ist die Linolsäure. Und Linolsäure ist auch eine Omega-6-Fettsäure, die hat aber nur 2 solche Doppelbindungen. Und die hat auch nur 18 Kohlenstoffe. Das heißt, da muss im Körper noch ein bisschen was passieren. Wir brauchen noch 2 Kohlenstoffe mehr und wir brauchen noch 2 Doppelbindungen mehr. Und diese Linolsäure, die kommt also jetzt in pflanzlichen Ölen sehr gut vor. Also zum Beispiel in Sonnenblumenöl, in Distelöl, in Olivenöl auch, nur wenig, aber kommt in vielen Pflanzenölen vor, auch Hanföl. Okay, also Linolsäure, 18 Kohlenstoffe, auch Omega-6. Also ist jetzt die Doppelbindung, sage ich nur noch mal, damit man sich das vorstellen kann, in der Position 12 und die andere ist in der Position 9, die zweite. So, was macht der Körper jetzt? Der Körper muss also jetzt Doppelbindung einführen. Und zwar macht er das natürlich in 3 Stufen. Wir haben 3 Aufgaben. Eine Doppelbindung, 2 Kohlenstoffe, noch eine Doppelbindung. Die Enzyme, die Doppelbindung einführen können, die heißen, das ist ja immer so schön in der Biochemie, die heißen immer so wie das, was sie machen müssen. Also Unsaturasen heißen die. Sie müssen also eine Säure ungesättigter machen, müssen also Wasserstoffe abziehen und eine Doppelbindung einführen. Also erstmal macht eine Unsaturase die 3. Doppelbindung in die Linolsäure. Die Verbindung, die dann entsteht, heißt Gamma-Linolensäure. Also Linolsäure kann man sich den Namen vielleicht vorstellen und dann En ist noch eine Doppelbindung mehr, deswegen Linolensäure und Gamma ist eigentlich überflüssig. Aber da ist ja auch nichts passiert. Die Doppelbindung ist dann hängen geblieben. Es ist dann ja in die Position, gucken wir mal nach, in die Position, wo kommt sie denn jetzt? Eine Methylengruppe 9, 8, 7, 6, 5 natürlich. Da ist sie eingeführt worden. So, jetzt haben wir also Linolensäure, 3 Doppelbindungen. Der nächste Schritt, ausgehend von dieser Gamma-Linolensäure, ist die Verlängerung um 2 Kohlenstoffe. Das macht ein Enzym, das heißt auch wieder, wie sich das gehört, Elongase, ein Verlängerungsenzym. Aber was interessant ist noch, damit man da mal eine Vorstellung bekommt, wo kommen denn jetzt die 2 Kohlenstoffe her? Die 2 Kohlenstoffe kommen aus Malonyl, Coenzym A. Malonyl, Da haben wir mal von Malonensäure vor langer Zeit, als wir über Schlafmittel, über Barbiturate geredet haben. Malonensäure ist eine Dicarbonsäure, wo wir eine Methylenbrücke zwischen zwei Carboxylgruppen haben. Also hat drei Kohlenstoffe. Wir brauchen aber nur zwei Kohlenstoffe. Bei der Biosynthese mit dieser Elongase ist es also aber so, dass einfach nur ein CO2 abgespalten wird und dann wird die Zweiereinheit an die Säuregruppe angehängt. Dann haben wir eine Ketogruppe zu viel, also die Carboxylatgruppe, die schon da war. Die OH-Gruppe, die hängt dann dran am Coenzym A. Die ist also quasi gar nicht da. Aber die Ketogruppe, die bleibt da und die muss dann anschließend reduziert werden zur CH2-Gruppe. Aber auf die Art und Weise wird also jetzt die Zweiereinheit drangehängt. Und das passiert eben am gebunden, am Coenzym A. Mhm. Gut. Und dann brauchen wir noch die vierte Doppelbindung und das macht dann wieder eine Unsaturase. Und dann sind wir bei der Arachidonsäure.
Ich habe mir die ganze Zeit auch schon überlegt, wo uns die Arachidonsäure schon mal über den Weg gelaufen ist. Jetzt fällt es mir auch gerade wieder ein, und zwar beim Anandamid, ne? Weil das ist ja auch dann ein einfaches Derivat der Arachidonsäure, ne? So ein Ethylamin-Derivat der Arachidonsäure. Ja, das ist ja auch ein endogenes.
Ja, gut, dass du daran erinnerst. Ach so, das kann man auch noch gleich sagen. Arachidonsäure findet man im Körper immer in den Membranen. Ne? Ist Bestandteil als Phospholipid in Membranen. Da ist es also vor allem in großen Mengen drin. Aber du hast völlig recht, es spielt eben auch isoliert aus den Membranen eben auch eine Rolle. Nicht nur für die Biosynthese der Substanzen, über die wir jetzt heute sprechen wollen, sondern auch dann für den wie heißen die Rezeptoren, bei denen es dann eine Rolle spielt?
Das ist ein Endokannabinoid. Ne?
Endokannabinoide. Ja, also genau. Cannabinoid-Rezeptoren ist ein Endokannabinoid. Das hatten wir damals aber da auch schon gesagt. Damit dann jetzt diese Biosynthese von Prostanoiden und später noch Leukotrienen passieren kann, muss eben die Arachidonsäure freigesetzt werden aus den Membranen, rausgeschnitten werden. Das macht die Phospholipase A2. Denkt da ja eben so an so phosphatierten Glycerolmolekülen dran als eine Seitenkette von zwei, die da immer vorhanden sind. Ja, also dann haben wir jetzt dann die Arachidonsäure, dieses hufeisenförmige Gebilde. Die Biosynthese, über die wir jetzt eine Zeit lang sprechen werden, die passiert also durch ein Zytochrom, also ein oxidierendes Enzym. Und zwar ist das die Cyclooxygenase, so heißt das Enzym, das jetzt aus der Arachidonsäure die Prostanoide macht. Und Cyclooxygenase nimmt also die Arachidonsäure ins aktive Zentrum auf, und zwar gerade auch, das kann man sich sogar schön angucken, in Kristallstrukturen, in dieser also verzerrten Hufeisenform. Da das Molekül dann schon so geknickt ist, kann man sich sehr gut vorstellen, was die Cyclooxygenase macht. Die Cyclooxygenase, auch das wieder ist ja beschreibend, führt nämlich ungefähr in der Mitte des Moleküls einen Zyklus, nämlich in dem Fall einen 5-Ring-Zyklus ein. Dazu werden insgesamt zwei Sauerstoffmoleküle verbraucht, wobei für die Zyklisierung nur ein Sauerstoffmolekül notwendig ist. Das zweite Sauerstoffmolekül, da reden wir gleich drüber, also hat nichts mit der Zyklusbildung zu tun, sondern mit der Einführung von Sauerstoff in die Seitenkette, was dann für die physiologische Wirkung wichtig ist. Also, wollen wir mal probieren, ob wir das irgendwie klar machen können.
Versuch macht klug, ne?
Ja, also das Molekül Sauerstoff sind ja zwei O mit einer Doppelbindung verknüpft. Im aktiven Zentrum wird das Sauerstoffmolekül so positioniert, dass es unter der zweiten Cis-Doppelbindung liegt. Die zweite Cis-Doppelbindung, wenn wir jetzt wieder schön von der Carboxylatgruppe anzählen, wir hatten das schon mal gesagt, liegt im Bereich zwischen 8 und 9. Jetzt passiert Folgendes, diese Doppelbindung von zwischen 8 und 9 klappt zu einem Sauerstoffatom, dann muss natürlich die Doppelbindung zwischen den beiden Sauerstoffen, die wird natürlich verdrängt. Sauerstoff ist nur zweibindig. Also muss diese Doppelbindung woanders hin. Und diese Doppelbindung, die greift jetzt an dem Kohlenstoff, wo die dritte Doppelbindung anfängt. Und das ist der Kohlenstoff 11. Wenn die da angreift, dann muss die Doppelbindung von 11 nach 12 verdrängt werden. Und die klappt jetzt dahin, wo die Doppelbindung von 8 aus verdrängt worden ist. Also die greift bei 8 an. So.
Und so haben wir den Ringschluss.
Jetzt haben wir einen Ringschluss. Da haben wir einen Fünfring, der gebildet ist mit einer Verknüpfung zwischen den Kohlenstoffen 8 und 12 in der Kette. Und wir haben an den Kohlenstoffen 9 und 11 haben wir nach unten den Sauerstoff hängen. Und zwar Bindung zum Sauerstoff, Bindung von Sauerstoff nach Sauerstoff, Bindung von Sauerstoff nach oben zum Kohlenstoff 9. Also so ein Sauerstoffhaken. Im Prinzip ist das ein Fünfring. Ne? So ein nach unten.
Nochmal, also ein zweiter
Fünfring. Und zwar die Spitze dieses Fünfrings ist die Spitze des kohlenstoffhaltigen Fünfrings, ist identisch und dann hängt nur nach unten hängen diese beiden Sauerstoffe unten dran.
Und keine Angst, es gibt auch jetzt Kapitelmarken und ihr seht die Strukturen in den Kapitelmarken und natürlich in den Shownotes auch noch.
Um das gleich noch zu sagen, ich bin ja immer dafür, dass man sich das im Kopf vorstellt, das geht natürlich nicht. Aber was man machen kann, nachdem wie ich das so sage, langsam. Man kann es auf Papier selber schreiben, wenn man das will. Das kriegt man sofort hin, da bin ich ganz sicher. Und dann sieht man wunderschön diese beiden Fünfringe. Die Schwänzchen sind bisher noch unverändert. Der Schwanz, wo die Säure dran hängt, bleibt sowieso unverändert. Die Doppelbindung, die eine Cis-Doppelbindung von 5 nach 6 bleibt erhalten. Und in dem zweiten Schwänzchen, der ja nur aus Kohlenstoffen besteht, da gibt's jetzt noch ein Problem. Da ist ja noch eine Doppelbindung enthalten, eine Cis-Doppelbindung. Und zwar hatte ich ja gesagt, die geht von 14 nach 15. Und jetzt greift in der Zyklooxygenase, in diesem Enzym, im aktiven Zentrum dieses Enzyms, ein zweites Sauerstoffmolekül dort an. Und zwar geht es so, die Bindung zwischen dem Sauerstoff, eine von den Bindungen klappt auf und greift am Kohlenstoff 15 an. Dann wird die Doppelbindung von 14 nach 15 natürlich verdrängt. Die klappt um nach 13, liegt jetzt also zwischen 13 und 14, ist dann eine transkonfigurierte Doppelbindung. Wenn die Doppelbindung jetzt aber auf 13 trifft auf den Kohlenstoff, dann ist dort am Kohlenstoff 13 eine Bindung zu viel. Also muss dort ein Wasserstoff weg. Und dieser Wasserstoff geht zum zweiten Sauerstoffatom, was ja eben auch eine Bindung verloren hat. Und zwar geht es weg, das Wasserstoff, wenn man es so will, unter Mitnahme der Bindungselektronen. Geht als Hydrid ab und geht als Hydrid an den zweiten Sauerstoff des Sauerstoffmoleküls ran. Und da entsteht auf diese Weise eine Peroxo-Gruppe, wie man das nennt. O-O-H. Nicht Wasser, H2O, sondern O-O-H. Und die Verbindung, die da entstanden ist, die jetzt also eine Trans-Doppelbindung von 13 nach 14 hat und in der Position 15 eine Hydroperoxo-Gruppe trägt, die heißt Prostaglandin G2. Das ist also das erste Prostaglandin G2. Da aber dieses Prostaglandin G2, diese Hydroperoxo-Gruppe da trägt, die ist nicht stabil und deswegen passiert gleich noch was, und zwar über das Enzym Peroxidase. Es wird diese Peroxo-Gruppe, wenn man so will, reduziert. Es bleibt also eine Hydroxylgruppe in der Position 15 übrig. Und dieses Molekül heißt Prostaglandin H2, also Heinrich 2, oder zyklisches Endoperoxid. Peroxid deswegen, weil diese Gruppierung, die da unten dran hängt, der Sauerstoff-Sauerstoff verbunden und dann an den beiden Kohlenstoffen dran, kann man auch als Peroxid bezeichnen, ein zyklisches Endoperoxid. Dieses Molekül ist die Grundstruktur für alle Prostaglandine, also auch für Thromboxan und auch für Prostacyclin. Für alle Prostanoide.
Ja, genau. Dann sieht man auch ganz schön, weil du es ja auch wieder so dargestellt hast, den Unterschied zwischen einer Cis- und einer Trans-Doppelbindung.
Ja.
Weil eben die Cis-Doppelbindung, die sieht man jetzt weiter oben dann, da wo die Carboxylgruppe dran
Position
ist.
Position 5, ja,
genau,
richtig. Ja.
Wo die Carboxylgruppe dran ist. Und dann sieht man, wie da die zwei Kohlenstoffatome in die gleiche Richtung rausgeht. Und bei dem Cis-Teil sieht man jetzt ganz schön, da ändert sich dann auch so ein bisschen dieses Zickzackmuster des Kohlenstoffs natürlich. Und dann sieht man, wie man eben bei einer Trans-Doppelbindung eben die zwei Kohlenstoffenden dann in unterschiedliche Richtungen
rausgeht. Ja, und da stabilisiert sich quasi diese lineare Struktur.
Das wollte ich hier nur noch mal, weil man es jetzt gerade im Bild sehr schön nebeneinander sieht, einmal eine Cis- und einmal eine Trans-Doppelbindung.
Und jetzt kann aus diesem zyklischen Endoperoxid kann durch Veränderungen an diesem Fünfring, der die Sauerstoffe enthält, der natürlich nicht ganz so stabil ist, wie man sich vorstellen kann, wenn da zwei Sauerstoffe so auf engem Raum direkt aneinander sitzen. Das ist also nicht stabil, kann man sich vorstellen. Beide streiten sich immer um die Bindungselektronenpaare, können sich nicht einig werden. Also irgendwie muss diese Bindung zerstört werden zwischen den beiden Sauerstoffen. Und das kann ganz einfach so passieren durch ein Enzym, das Isomerase heißt. Isomerase, Isomer ist ja, haben die gleiche Summenformel, nur eine andere Struktur. Die Bindung zwischen dem Sauerstoff, der am Kohlenstoff 11 sitzt und dem Sauerstoff, der am Kohlenstoff 9 sitzt, diese Bindung klappt rauf zum Kohlenstoff 9. Eine Carbonylgruppe entsteht dort und der Wasserstoff, der da hängt, muss weg, klar. Und dieser Wasserstoff geht an den Sauerstoff, der noch am Kohlenstoff 11 dranhängt und dadurch entsteht eine Hydroxylgruppe. Das ist das Prostaglandin E2, das ist nur isomerisiert. E2 heißt, also E ist einfach nur Name und ist Suffix 2, weil es zwei Doppelbindungen hat. Nämlich eine Cis, wie du schon noch gesagt hast, am 5 und eine Trans am 13. Und an 15 hat auch das Prostaglandin E2 eine Hydroxylgruppe. Es haben alle Prostaglandin und Prostanoide, kann man gleich sagen, haben diese Hydroxylgruppe.
Genau, das ist ja dann der Überrest von diesen...
Ja, von der Hydroperoxygruppe. Nun ist es so, dass diese Aufklappung, die ich da beschrieben habe, natürlich auch zur anderen Seite gehen kann. Kann natürlich auch das Bindungselektron zwar zwischen dem Sauerstoff am 9 zum 11 klappen, dann haben wir da die Carbonylgruppe und dann haben wir am 9 die Hydroxylgruppe. Das wäre das Prostaglandin D2. Das kommt auch im Körper vor.
Und die gibt's beide, aber von der Wahrscheinlichkeit kann sowohl das eine als auch das andere
gebildet werden. Haben auch unterschiedliche Bedeutung, aber darüber werden wir noch reden, weil die Prostaglandine sowieso verwirrend eigentlich sind, ein bisschen was die Komplexität ihrer physiologischen Wirkung angeht. Ja, und dann gibt es auch noch das Prostaglandin F. Und das Prostaglandin F, da gibt es eine Reduktase. Da werden nur an diese beiden Sauerstoffe, die ja nach unten gucken, wie wir gesagt haben, an diese Sauerstoffbrücke werden zwei Wasserstoffe drangehängt. Das heißt, wir haben da sowohl in der 9 als auch in der 11 Position an diesem 5-Ring nach unten hängend zwei Hydroxylgruppen. Und das heißt F2, weil es auch immer zwei Doppelbindungen hat. Und Alpha kommt noch dazu. Alpha ist Bezeichnung für Reste, die unterhalb der Molekülebene liegen. Das ist so eine allgemeine Bezeichnung. Auch nicht nur hat nichts mit den Prostaglandinen zu tun. Alpha ist immer nach unten, Beta ist immer nach oben. Also eine Bezeichnung, die ganz allgemein in der Chemie benutzt wird.
Also das ist ja auch bei den Zuckern dann zum Beispiel, bei den gesättigten Kohlenstoffen genauso. Ne?
Ja, ganz genau, ja. Okay, das sind also die Prostaglandine und die wichtigsten sind E2D2 und F2-Alpha. Es gibt auch noch E1, da ist eine Doppelbindung hydriert, aber wollen das nicht so kompliziert machen.
Im Endeffekt unterscheiden sich diese Familien nur dadurch, ob eine Carbonylgruppe einmal auf der einen Seite dann oder auf der anderen Seite ist. Das sind die ersten beiden und die F, da waren beides Hydroxylgruppen. Das ist der einzige Unterschied. Ganz genau.
Da können wir ja gleich drüber reden. Die Rezeptoren, die sind natürlich dann so gebaut, dass einmal eine Wasserstoffbrücke doniert wird zum Prostaglandin E, zum Kohlenstoff 9 und der andere spezifische Rezeptor fürs Prostaglandin D2 kann eine Wasserstoffbrücke donieren zur Carbonylgruppe am Kohlenstoff 11. Und weil die ja nun wirklich sehr speziell sind die Strukturen, kann das Molekül auch nicht einfach im Rezeptor sich umdrehen. Das geht deswegen nicht, weil das ganz sicher im Rezeptor mit der Carboxylatgruppe an irgendeiner basischen Aminosäure dranhängt, ne?
Weil die zwei Schwänzchen also wirklich so massiv unterschiedlich sind.
Ja, genau. Und dann haben wir ja noch die Hydroxylgruppe, die natürlich auch wieder, weil sie bei allen vorkommt, bei allen Prostaglandinen und weil, können wir schon vorweg sagen, bei der Biotransformation, die Inaktivierung bei den Prostaglandinen über eine Oxidation dieser Hydroxylgruppe zur Ketofunktion funktioniert, heißt es auch, diese Hydroxylgruppe ist ganz wichtig und doniert eine Wasserstoffbrücke im Rezeptor. Das heißt, man kann die Moleküle nicht umdrehen. D und E haben unterschiedliche Rezeptoren, die sie bedienen können.
Dadurch, dass sich eben die Eigenschaften dieser Interaktion eigentlich praktisch genau umkehren, ist es eben eine sehr massive Änderung dort, ob ich jetzt die Carbonylgruppe in die Richtung oder in die andere Richtung habe. Das ist etwa wie Stecker und Steckdose.
Ja, und bei dem F2 ist es so, dass wir überhaupt keine Wasserstoffbrücke donieren müssen in dem Bereich am Rezeptor, sondern akzeptieren müssen. Ja. Und deswegen, das finde ich nochmal wieder so richtig gut. Die sind so ähnlich und haben alle unterschiedliche Rezeptoren und sind an diesen Rezeptoren absolut spezifisch. Sie können sich nicht, obwohl sie so ähnlich von der Struktur sind, sie können sich nicht ersetzen an den verschiedenen Rezeptoren. Es geht nicht.
Ja, weil es halt eben genauso ist, wie wenn ich jetzt denke, hier am Computer zum Beispiel, du hast einen Stecker und die Steckdose, du hast diese männlichen und weiblichen Enden von Kabel und zwei männliche Enden kann man halt nicht aufeinander stecken. Da braucht man eben eine männliche und eine weibliche, also eine akzeptierende und eine donierende Seite und nur die kriegt man ineinander.
Ja.
Und wenn man eben zwei weibliche oder zwei männliche Steckerseiten aufeinander steckt, dann kann man es zwar probieren, funktioniert aber nicht. Ja.
Genau.
Es ist natürlich von der Natur her sehr praktisch, weil sie kann immer das gleiche Werkzeug nehmen und kann mit gleichen Werkzeugen nur ganz kleine Änderungen, kann eben mit dem gleichen Grundgerüst sehr viele unterschiedliche Funktionen bedienen. Ne?
Das ist eben das Vernünftige an der Natur, das ist so funktioniert. Ja. Jetzt sind wir aber noch gar nicht fertig mit den Prostanoiden, denn es kann ja noch mehr passieren. Wir stellen uns jetzt also vor, die beiden Sauerstoffe hängen noch schön nach unten und die Bindung zwischen den beiden Sauerstoffen, da haben wir ja schon drüber geredet, die muss weg, weil die beiden sich nicht einig sind, wo die Bindungselektronen nun eigentlich hin sollen. Und jetzt ist es so, dass bei der Prostacyclin-Synthase, also dem Enzym, das jetzt Prostacyclin aus dem Endoperoxid macht, da wird jetzt diese Bindung geschnappt und wird angeheftet an dem Kohlenstoff 6. Und zwar da, wo die erste Cis-Doppelbindung endet. Da greift jetzt diese Bindung an. Das heißt, wir kriegen jetzt auch wieder einen neuen Fünfring, der nach unten guckt, aber in diesem Fünfring ist nur ein Sauerstoff drin. Da auch wieder ein Wasserstoff verdrängt werden muss, nämlich der Wasserstoff, der sonst am Kohlenstoff 6 noch dran saß, der geht jetzt zum Sauerstoff in 11 Position und macht wieder eine Hydroxylgruppe. Also wieder einfach nur so eine kleine Rumzergelei an dem Peroxid und wir haben eine neue stabile Struktur.
Das war eins der wenigen, das mir immer gut merken konnte, weil ich da habe ich mir immer gemerkt, es wird einfach das Beinchen mit der Carboxylgruppe nach unten gebogen und irgendwie konnte ich mir das gut merken.
Ah ja, ach so, das sollten wir noch mal sagen. Die beiden Reste am Fünfring sind trans, wenn Sie so willst, angeordnet. Die Kette, wo die Carboxylatgruppe dranhängt, schaut eh nach unten. Und der Rest, wo eben die Hydroxylgruppe ist und die Trans-Doppelbindung, schaut nach oben weg. Also insofern wird das noch ein bisschen weiter nach unten rumgeknickt.
Ja, genau, weil sich die zwei drehbaren Bindungen in diesem Fünferring, der sich ja da zusätzlich bildet, werden die halt nochmal stabilisiert.
Stabilisiert, genau. Das ist das Prostacyclin. Und die dritte Möglichkeit, die da existiert, ist die, der Kohlenstoff, der an 9 dran hängt. Und die Bindung, die zu dem Sauerstoff geht, der an der 11 hängt. Diese Bindung, über die wir ja immer reden da. Diese Bindung, die greift jetzt an, verrückterweise, an dem Kohlenstoff 11, wo ja eigentlich schon Sauerstoff dranhängt. Und dann haben wir jetzt am Kohlenstoff 11 mit einmal Probleme, weil wir da zu viel dranhängen haben. Also muss jetzt die Bindung vom Kohlenstoff 11 zum Kohlenstoff 12, die muss sich öffnen. Und der Sauerstoff, der an 11 dranhängt, hängt sich jetzt dazwischen, so dass wir jetzt mit einmal aus dem Fünfring einen Sechsring bekommen. Ein Sechsring, der einen Sauerstoff enthält. Und verrückterweise ist der Sauerstoff, der von 9 nach 11 zeigt, der bildet einen Vierring. Das ist ja eine ganz komische, instabile Angelegenheit, aber wir haben jetzt da so einen Vierring gebildet, der enthält Kohlenstoff 9, Kohlenstoff 10, Kohlenstoff 11 und einen Sauerstoff, verbunden an 11 und 9. Und der Sauerstoff, der immer an 11 hing, der hängt immer noch an 11, aber ist jetzt im Sechsring und ist mit 12 verbunden.
Also das schaut auch ein bisschen weird aus, dieser Viererring. Also mich triggert der so ein bisschen, weil man weiß, der ist ja so unter Spannung. Ne?
Ja,
also
gut, das ist Halbwertszeit 30 Sekunden. Ja, das ist beim Prostacyclin aber auch nicht viel anders, vielleicht 40 Sekunden. Also die sind sehr, sehr, sehr instabil. Und das heißt, in dem Augenblick, die können erst gebildet werden aus dem Endoperoxid, wenn sie wirklich verwendet werden müssen. Weil ganz kurze Zeit später sind sie weg, und zwar werden die einfach hydrolytisch, einfach Hydrolyse. Geht also ganz ratzfatz. Wasser kommt ran.
Die zerlegen sich praktisch selber dann, ne? Und sind dann auch danach ganz schnell wertlos.
Sind
dann
absolut unwirksam dann. Weil das Spezielle ist eben diese dreidimensionale Struktur beim Prostacyclin, diese beiden Fünfringe, die da so cis geknickt, ganz scharf geknickt aneinander hängen. Und beim Thromboxan eben der Sechsring mit dem Vierring unten drunter. Und das ist ja so spezifisch, natürlich auch jetzt wieder für die Rezeptoren. Auch da hochspezifische Wirkung, nur am Thromboxan-Rezeptor und am Prostacyclin-Rezeptor. Ne? Und ganz furchtbar instabil, sind in Sekundenschnelle sind sie inaktiviert. Nebenbei kann man auch sagen, Thromboxan, da denkt jeder natürlich an die Thrombozyten, an die Blutplättchen, das ist völlig richtig, denn dort in den Thrombozyten wird es gebildet. Okay, jetzt haben wir also die Strukturen sehr ausführlich besprochen, auch was bei Ihnen alles ähnlich ist, was anders ist. Wir haben auch schon über die Inaktivierung quasi besprochen. Bei den Prostaglandinen, die Hydroxylgruppe wird oxidiert, beim Thromboxan, das ist, Molekül geht kaputt, beim Prostacyclin genauso, geht der Fünfring mit dem Sauerstoff, geht auf, geht kaputt, entsteht übrigens ein Prostaglandin dann daraus, aber ein unwirksames Prostaglandin, weil es eine Ketofunktion in der 15. Position hat, so wie das eben bei den Prostaglandinen auch ist. Gut, das haben wir also alles besprochen. Biosynthese, auch Bioinaktivierung. Jetzt zur Wirkung. Wir haben ja gesagt, die Wirkung ist sehr, sehr komplex. Also Prostaglandine machen alles Mögliche. Was noch ein bisschen verwirrend ist, dass sie zum Teil gegensätzliche Wirkung haben. Also sie können glatte Muskeln kontrahieren, zum Beispiel in den Bronchien. Asthma-Auslösung im Uterus, da spielen sie eine Rolle bei der Geburtsauslösung, bei den Wehen. Und sie können aber auch glatte Muskeln entspannen, können also auch in den Bronchien eine dilatierende Wirkung haben. Und Sie können auch den Darm entspannen, was bedeutet, dass da die Peristaltik runtergeht zum Beispiel. Ja, und solche Dinge, ist schon ein bisschen verrückt. Wir wissen, dass sie Schmerzmediatoren sind, darüber haben wir gesprochen. Sie lösen Fieber aus, spielen also auch für die Fieberauslösung eine Rolle. Deswegen schwache Analgetika haben sowohl fiebersenkende Wirkung, wenn sie ins Gehirn kommen, als auch schmerzhemmende Wirkung.
Denkt mal an Paracetamol und an Acetylsalicylsäure.
Ja.
Das ist beides typische Vertreter da.
Dann ist wichtig, dass sie im Magen die Schleimproduktion anregen. Da haben wir schon von den Nebenwirkungen der schwachen Analgetika gehört, die Prostaglandin-Synthese hemmen, also die COX, das ist Enzym, über das wir gerade gesprochen haben, hemmen. Und die Marensäure wird auch gesenkt. Auch günstig.
Bei den Protonpumpenhämmern haben wir es zumindest kurz erwähnt. Ja. Ne?
Dann das Prostacyclin wirkt vasodilatierend, gefäßentspannend. Da wird es auch therapeutisch verwendet, eine stabile Form. Thromboxan hat also als Hauptwirkung eine ganz starke plättchenaggregierende Wirkung und spielt deswegen bei der Hemmung von Blutungen eine große Rolle, aber auch eben die Gefahr der Auslösung von Koagulationen und so, also im Blut, das ist also ja auch
so
gefährlich.
Blutpfropfen, also so Blutverklumpung bilden, genau.
Also und das Prostacyclin, das ist also die zweite wichtige Wirkung, ist der Gegenspieler von Thromboxan, hat also eine plättchen-antiaggregatorische Wirkung. Und die beiden spielen auch so gegeneinander im Körper eine Rolle, der Böse und der Gute, was die Blutplättchen-Koagulation angeht, also die Aggregation angeht. Ach so, dann sollten wir noch sagen, die Rezeptoren sind alle GPCRs, also G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Das nächste wäre, dass wir kurz drüber reden, über therapeutische Verwendung.
Verwendung, genau.
Das Problem dieser Substanzen ist ihre kurze Halbwertszeit. Also klar, bei Prostacyclin und Thromboxan 30 Sekunden, 40 Sekunden, kann man nicht dran denken, sowas eben von außen zuzuführen. Und bei den Prostaglandinen ist die Halbwertszeit nicht ganz so kurz, aber sie ist auch nicht lang, weil die Oxidation der Hydroxylgruppe zur Ketofunktion, also zur Carbonylgruppe, das geht ja auch recht schnell. Und dann sind sie auch schon unwirksam. Das ist also immer, die unwirksamen Prostaglandine haben alle die Keto-Funktion in der 15-Position. Dann ist häufig noch die Doppelbindung von 13 nach 14 hydriert, aber das ist nicht ganz so wichtig. Was muss man also machen, um die therapeutisch verwenden zu können? Man muss sie stabilisieren. Da würde ich ganz gerne ein Molekül erwähnen, das Misoprostol. Weil man da sehr schön dran sehen kann, wie der pharmazeutische Chemiker das nun macht, so ein Molekül stabilisieren. Zwar sind da zwei Änderungen am Prostaglandin E durchgeführt worden, und zwar am E1. Beim E1 ist eine Doppelbindung hydriert, und zwar die von 5 nach 6 ist nicht mehr da, nur noch die von 13 nach 14. Das Erste, was gemacht wird, ist, dass man die Säure verestert, klar. Ganz einfach, ohne die freie Säure kommt das Molekül, wir haben gerade drüber gesprochen, die freie Säure brauchen wir für die Wechselwirkung mit dem Rezeptor. Wenn die Säure weg ist, wenn das also die negative Ladung weg ist, wenn da eine Gruppe dran sitzt, Methylgruppe oder irgendwas anderes, dann kann das Molekül da erstmal nicht hin, ist also inaktiv, also ein Prodrug. Das ist also der erste Schritt. Und dann hat man beim Misoprostol noch was gemacht, und zwar hat man die Hydroxylgruppe, die so wichtig ist, von 15 einfach nach 16 verschoben.
So.
Und da kann man natürlich drüber nachdenken, klappt das, wenn die entscheidend ist für die Wechselwirkung mit den Rezeptoren? Wieso geht das denn noch? Jetzt können wir mal ganz kurz uns überlegen, wie man es verstehen könnte. Was ist an der Hydroxylgruppe wichtig? Wichtig ist für eine Wasserstoffbrückendonation der Wasserstoff. Der Wasserstoff ist nicht fixiert. Der kann eine Drehung um 360 Grad machen. Er kann also auch in Richtung vom Kohlenstoff 16 stehen. Das Gleiche kann beim Sauerstoff 16 passieren. Der Wasserstoff kann in Richtung zum Kohlenstoff 15 stehen. Also kann man sich vorstellen, dass dieser Wasserstoff noch in der Nähe des Partners im Rezeptor steht. Dass das eine Säuregruppe ist, die hat sowieso zwei Sauerstoffe, die nach rechts und links gucken und beide sind gleich negativ geladen. Genau. Die können sich auch drehen. Also kann man sich vorstellen, dass da noch die Wasserstoffbrücke stabil genug ausgebildet werden kann.
Also das ist ein größerer Raum, wo man sich genau diese Brücke dann vorstellen kann. Weil die Wasserstoffbrücke an sich ist ja was sehr Gerichtetes, sehr, sehr geometrisch, sehr eigentlich Spezielles, sag ich mal. Aber jetzt ist es also so, diese zwei Partner, die sich finden müssen, Akzeptor und Donor, die können halt sich selber noch ein bisschen ausrichten. Und deswegen hat man offensichtlich ein bisschen Möglichkeit, eben leicht zu verschieben.
Ist es so, dass es funktioniert? Ich würde ja nur klar machen, dass man sich vorstellen kann, wie es funktionieren kann mit dieser Drehbarkeit und dieser Anpassung da sozusagen an die Verhältnisse im Rezeptor. Das scheint zu gehen. Misoprostol ist ein starkes Prostaglandin, nicht? Und kann eben stark Wehen auslösende Wirkung haben. Es wird ja also auch als Abortmittel, als Abtreibungsmittel eben auch angewendet, ne? Funktioniert halt, geht. Aber die Hydroxylgruppe ist eben so furchtbar wichtig. Und damit die nicht so schnell eben abgebaut wird, hat man an dem gleichen Kohlenstoff beim Misoprostol noch eine Methylgruppe dran gemacht. Und die Methylgruppe, die ändert an der Geometrie nicht so furchtbar viel. Sie sorgt aber auf jeden Fall dafür, dass der Wasserstoff in die Richtung vom Kohlenstoff 15 guckt.
Ja, okay.
Und nicht zur anderen Seite. Diese Geometrie, die wird schon ein bisschen stabilisiert und zum anderen verhindert die Methylgruppe natürlich, dass das abbauende Enzym diese Hydroxylgruppe leicht in eine Ketogruppe umwandeln kann.
Es wird wahrscheinlich auch dadurch, dass es ein bisschen verschoben ist, schlechter abgebaut schon und dann noch die Methylgruppe nochmal dazu. Das Wichtige ist also, man hat also die Wirkung dadurch verlängert, dass eigentlich durch das Verschieben der Abbau, die Deaktivierung verlangsamt wird.
Genau.
Und man muss nur dabei darauf achten, dass die eigentliche Wirkungsgeometrie noch einigermaßen vielleicht auf jeden Fall noch zustande kommen kann.
Ja, sie muss nicht auf jeden Fall, sondern sie muss noch zustande kommen.
Genau, genau.
Und das ist so. Ich hoffe, dass ich das sogar klar gemacht habe, warum das dann so sein könnte.
Ja, ja, ja.
Bei diesem Misoprostol gibt es nur ein Problem. Also inzwischen ist es auch nicht mehr im Handel, weil da eben so viel Missbrauch mitgetrieben worden ist. Die Substanz ist von der Firma Pfizer schon in den 80er Jahren, letztes Jahrhundert, eingeführt worden. Und da konnte man natürlich kein stereochemisch eindeutiges Molekül machen. Die Prostaglandine haben vier chirale Zentren. Der F hat sogar 5 chirale Zentren. Und die sind alle natürlich ganz spezifisch. Sowas zu synthetisieren, ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, was die Firma Pfizer als Misoprostol da eingeführt hat, war ein Gemisch von 4 Substanzen, von 2 enantiomeren Paaren. Das ist schon mal so ein Problem. Daraus ist nur ein einziger Vertreter wirklich wirksam. Die anderen haben Restwirksamkeit vielleicht, aber nur eins ist wirklich wirksam. Nur eins sieht genauso aus wie das biologisch aktive Prostaglandin. Und vielleicht ist auch das ein Grund, dass das überhaupt nicht mehr verwendet wird. Ich weiß nicht genau. Das ist seit ein paar Jahren wird es nicht mehr, glaube ich, seit 19 oder so wird es nicht mehr verwendet. Das wäre also so ein Beispiel für eine therapeutische Verwendung von einem Prostaglandin. Es gibt dann noch eins, das Latanoprost heißt, auch ein Prodrug, das als Glaukommittel verwendet wird, wo also der Blutdruck im Auge eben reduziert wird. Auch verrückt, dass da auch ein Prostaglandin eine Rolle spielt. Prostaglandin F2-Alpha spielt da eine Rolle. Und da ist es so, dass es auch ein Prodrug ist, also die Säuregruppe ist verestert, diesmal mit Isopropylalkohol. Und dann hat man am Ende, am Kohlenstoff 20, der Kohlenstoff 20 sitzt jetzt in einem 6-Ring drin. Sind zwar insgesamt auch wieder 20 Kohlenstoffe, aber eben noch 3 mehr, sodass eben da so am Ende so ein 6-Ring ist. Aber es ist nicht länger. Die Länge entspricht Kohlenstoff 20.
Ja, okay. Man hat also die letzten paar Atome von dem Schwänzchen in eine Wabe, in den aromatischen Sechsring integriert. Dadurch hat man natürlich die Längsstreckung dann so noch behalten, aber man hat halt Volumen aufgebaut. Ist ein bisschen
Volumen mehr, ja.
Genau, wo dann anscheinend dann auch dafür sorgt, dass es wirksam ist.
ja, es ist noch wirksam, ob es nur irgendwie eine Bedeutung hat für die Länge der Wirkung, das weiß ich nicht. Vielleicht passt es nicht ganz so gut in das oxidierende Enzym rein. Das kann schon sein, dass also dann die Umwandlung der 15-Hydroxyle in der Ketofunktion ein bisschen verlangsamt ist. Das kann sein, aber weiß ich jetzt gar nicht. Müsste man nachgucken, wie die Halbwertszeiten sind. Ja, und dann gibt es noch vom Prostacyclin ein Analogon. Also das, die beiden, die wir jetzt besprochen haben, waren einmal Prodrugs. Weil die Säuregruppe verestert war, waren die inaktiv. Beim Prostacyclin ist es so, dass das ein aktives Molekül ist. Und da hat man den Sauerstoff aus dem zweiten Fünfring einfach entfernt. Der ist weg. Das ist also jetzt ein kohlenstoffhaltiger Fünfring. Die Verbindung heißt Iloprost, ist von Schering, deutschen Firma Schering, gemacht worden im Jahr 2005, also noch gar nicht so alt. Und das Einzige, was man noch gemacht hat, man hat in der Kette zwischen 18 und 20, da hat man einfach eine Dreifachbindung eingeführt. Das heißt ja so eine In-Gruppe. Das ist eine Veränderung. Und am 16er Kohlenstoff hat man auch eine Methylgruppe eingeführt. Auch da wieder, um eben die Biotransformation der Hydroxylgruppe eben möglichst zu erschweren. Das Molekül, das ist nicht so häufig verwendet. Bei schlimmen Durchblutungsstörungen in der Lunge, da wird das verwendet. Also recht speziell die Anwendung.
Ja, weil du vorhin nochmal hier auch zu den Thromboxanen gesagt hast, da wird mit Sicherheit auch die Frage kommen, ASS, was hat es damit zu tun?
ASS? Naja, das ist ja doch das Enzym.
Also genau, also das wird einfach, das Thromboxan einfach gar nicht erst gebildet.
Ja, und dann können wir noch dran erinnern, das hatten wir damals ja auch besprochen, dass das ASS eben so besonders ist, weil es im ersten Rutsch zur Leber direkt in die Thrombozyten reinkommt und deswegen noch nicht biotransformiert ist,
genau.
Weil das ASS ja eben so schnell biotransformiert wird.
Deswegen braucht man ja auch, wenn man eben ASS bei der Blutgerinnungsproblem nimmt, braucht man ja auch nur so ganz wenig. Also da nimmt man deutlich weniger als Schmerzmittel.
Ja, dann weisen wir nochmal darauf hin, der Wirkungsmechanismus von der Acetylsalicylsäure ist ja anders wie vom Ibuprofen zum Beispiel. Da ist es ja so, dass das Enzym wirklich kovalent verändert wird. Es wird der Acetylrest aus der Acetylsalicylsäure wird übertragen auf ein wichtiges Serin im aktiven Zentrum der Cyclooxygenase. Das heißt, das Enzym ist tot, weil eben dieses Serin, das eine Rolle spielt bei der Biosynthese von Thromboxan, überhaupt nicht da ist. Es ist chemisch verändert. Und da in Thrombozyten keine Biosynthese von Cyclooxygenase erfolgen kann, ist der Thrombozyt für die Dauer seines Lebens unwirksam, was die Thromboxan-Biosynthese angeht. Es muss also das ganze Blutplättchen neu gebildet werden mit einer neuen, nicht veränderten Cyclooxygenase.
Ja, das ist ja das Spannende daran, dass dann genau die Biosynthese dann einfach platt gemacht wird. Dann,
ja.
Mir ist es jetzt nur gerade so gekommen, weil wir jetzt die ganze Zeit auch so viel über die Biosynthese gesprochen haben.
Ja.
Das gehört jetzt nicht da direkt dazu, aber ist natürlich ein wichtiger Punkt.
Aber es ist doch immer gut, wenn man dann die, wir haben ja darüber geredet, dass wir da die Verknüpfungen herstellen. Schon okay. Ja gut, das war eigentlich alles von den Prostanoiden. Und dann kommen die Leukotriene. Das ist ja auch eine Gruppe, die ist von der Struktur her nicht ganz so schwierig. Eigentlich nicht, weil keine Bildung von irgendwelchen komplizierten Ringen stattfindet.
Findest du? Ich fand die immer so gruselig.
Ja, naja, doch, ist nicht so schlimm.
Okay.
Also Leukotriene. Die Leukotriene, muss man erstmal sagen, wo kommt denn der Name wieder her? Der Name ist komisch.
Ja.
Weil die Leukotriene 4 Doppelbindungen haben, aber sie heißen Triene. Also das ist schon mal von vorneweg eine ganz seltsame Sache. Warum heißen sie Leuko? Leuko heißen sie, weil sie zum ersten Mal in Leukozyten, also in weißen Blutkörperchen, gefunden worden sind. Deswegen also Leuko. Okay, aber Triene ist eigentlich doof. Weil jeder denkt, sie müssen 3 Doppelbindungen
haben. Genau,
Ene
ist eine Doppelbindung und Tri ist 3, also.
Die werden auch aus Arachidonsäure gebildet. Das haben wir ja schon gesagt. Natürlich durch ein anderes Enzym. und dieses andere Enzym, das heißt 5-Lipoxygenase. Lip ist wieder Fett. Wir haben hier eine Fettsäure. Den Kohlenstoff 5 kennen wir ja. Da ist die erste Cis-Doppelbindung, haben wir gesagt, bei der Arachidonsäure dort. An diesem Kohlenstoff 5 greift jetzt also in der Lipoxygenase ein Sauerstoff an, weil das auch ein Cytochrom ist und Sauerstoff verbraucht und an die Arachidonsäure dranhängt. Das ist doch gar nicht so schlimm. Jetzt haben wir also da an dem Kohlenstoffatom 5 greift ein Sauerstoff an. Dann haben wir ja bei der Bildung des Endoperoxids schon drüber gesprochen, wie man sich das vorstellen muss. Wir haben die Sauerstoffmolekül, wir haben eine Doppelbindung zwischen Sauerstoff und Sauerstoff und jetzt greift also eine von diesen Bindungen aus diesem Doppelbindungskonglomerat sozusagen, greift jetzt am Kohlenstoff 5 an, wo die erste Cis-Doppelbindung ist. Was passiert? Jetzt muss diese Cis-Doppelbindung weg. Also, wo kann sie hin? Sie klappt in die Richtung von 6 nach 7. Gut, wenn sie das macht, dann muss vom Kohlenstoffatom 7 ein Wasserstoff weg. Und wo geht der hin? Na, da geht es zum zweiten Sauerstoff vom Sauerstoffmolekül. Also haben wir jetzt ein Molekül, das man Hydroperoxo-Eicosatetraensäure nennt. Die haben die 20er-Säure, wir haben noch 4 Doppelbindungen und wir haben eine Peroxo-Gruppe da dran. Die kennen wir jetzt ja schon, OOH. Dieses Molekül abgekürzt als 5-HPETE, HPETE genannt. Das ist aber noch nicht stabil, denn es hat ja wieder diese komische Hydroperoxo-Gruppe. Und jetzt macht dasselbe Enzym, diese Lipoxygenase, macht jetzt also noch weiter etwas und bildet jetzt sozusagen die Ausgangsstruktur für alle Leukotriene. So, und jetzt geht das so. Jetzt haben wir also da diese OOH-Gruppe. Ja, und da haben wir wieder den Streit. Machen wir es wieder so genauso wie da vorhin. Wir haben den Streit zwischen den beiden Sauerstoffen. Wo geht das Bindungselektron bei? Die zanken sich. Der eine Sauerstoff, der an 5 hängt, sagt, geh doch weg, bilde mal eine Hydroxylgruppe.
Der näher am Kohlenstoff
ist. Ja, genau. Ja. Und nun brauche aber natürlich ein Bindungselektronenpaar. Und das holt er sich von der Doppelbindung von 6 nach 7. Klappt, also diese Bindung klappt dahin und da kriegen wir sowas ganz Schickes, da kriegen wir einen Dreiring und an der Spitze ist ein Sauerstoff. Das, muss man zugeben, ist natürlich alles noch nicht so ganz stabil, denn wenn jetzt diese Doppelbindung von 6 nach 7 zu diesem Sauerstoff da hochklappt, dann haben wir ja wieder einen Mangel von Elektronen an dem Kohlenstoffatom 7. Also klappt jetzt die nächste Doppelbindung, die von 8 nach 9, das war noch eine Cis-Doppelbindung, die klappt jetzt da in die Richtung. Da haben wir jetzt 2 Doppelbindungen, die transkonfiguriert sind und haben dann aber leider wieder ein Problem an der Stelle, wo die Doppelbindung weggeklappt hat. Da fehlt nämlich jetzt wieder was. Und das heißt jetzt, da haben wir ja 2 Wasserstoffe in der 10-Position nebenan. Und jetzt klappt also vom einen Wasserstoff das Bindungselektronenpaar von 10 nach 9 und ein Proton wird frei. Und das Proton sagt, oh klasse, da oben haben wir ja die Hydroxylgruppe, die übrig geblieben ist von der Hydroperoxo-Gruppe. Dann haben wir Wasser. Also auf gut Deutsch gesagt, wird auf eine ziemlich komplizierte Art und Weise Wasser abgespalten. An der Hydroperoxo-Gruppe, die Hydroxylgruppe und da am Kohlenstoff 10 ein Proton. Wenn das da so abgeklappt wird, dann kriegen wir aber nochmal wieder eine Doppelbindung, muss man sagen. Und jetzt kommt auch der Name Trien, kriegt ein bisschen mehr Sinn, weil wir jetzt mit einmal da 3 Doppelbindungen haben, die in Konjugation
hintereinander liegen. Ja.
alle drei transkonfiguriert und direkt hintereinander, ohne eine Methylengruppe dazwischen.
Also es bezieht sich nicht auf alle, sondern nur auf diese drei konjugierten.
Das ist richtig, aber trotzdem ist es verwirrend. Ja, ist ja, doch blöd. Ne? Es sind halt drei Doppelbindungen jetzt übrig geblieben, die in Konjugation sind. Und deswegen hat der Name Triehen dann doch noch eine gewisse Bedeutung.
Das ist halt ein strukturelles Merkmal innerhalb dieser Leukotriene, bezieht sich halt nicht aufs ganze Molekül, und das ist natürlich dann der verwirrende
Punkt.
Ja,
aber das Blöde ist, das Molekül nennt man jetzt Leukotrien A4, und der Suffix 4 sagt an, dass wir vier Doppelbindungen haben. Ja, Leukotrien A4, muss man doch sagen, eigentlich ballaballa. Was sind denn die Leute, die sowas machen, für unlogische Menschen, machen einem nur das Leben schwer, indem sie einen in die falsche Schwerte locken. Ja. Leukotrien, das wäre das Leukotrien A4, und das ist jetzt das Ausgangsmolekül für insgesamt vier Leukotriene. Und ist klar, was da passiert. Dieser Dreiring mit dem Sauerstoff, der ist natürlich nicht stabil. Also irgendwie muss der stabilisiert werden, der muss verschwinden, umgewandelt werden. Das ist ja ein richtiges Epoxid oder Oxiran, kann man den Dreiring im Sauerstoff auch nennen. Ja, die einfachste Methode, den Ring da zu öffnen, ist einfach eine Wasseranlagerung. Ein Proton wird da an den Sauerstoff angelagert. Dann haben wir eine Hydroxylgruppe in der 5-Position, wie wir sie ja schon häufiger auch kennengelernt haben. Aber wenn das passiert, dann muss mit dem ganzen Doppelbindungssystem, was wir da haben, leider was passieren. Die klappen alle rum, klapp, 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 alle drei klappen weg. Und an die Position 12, das ist am Ende dieser Triengruppe da, da wird ein Hydroxyl angeheftet, ein Proton an den Sauerstoff und eine Hydroxylgruppe an die Kohlenstoff 12. Das heißt, das Enzym, was das macht, ist die LTA4-Hydrolase, also ein Enzym, das Wasser anlagert,
genau.
Ja, nicht hydrolytisch spaltet, ja, ja, sondern anlagert.
Da sieht man jetzt natürlich dann, dass halt diese drei Doppelbindung
eine
halt
Rolle spielen,
immer eine Rolle spielen, ja, und auch zusammen irgendwie, ja, auch immer interagieren dann untereinander. Und
das jedenfalls in diesem Fall tun sie das, hinterher tun sie es dann bei den anderen Leukotrienen, tun sie es nicht, aber da bleiben die so, wie sie beim A4 sind. Aber egal, das Triene, also diese drei konjugierten Doppelbindungen im A4, die spielen also bei der Biosynthese vom Leukotrien B4, wie dieses Molekül heißt, eben schon eine Rolle und klappen soweit um. Was ein bisschen verrückt ist und was man nun quasi auswendig lernen muss, das gebe ich zu, das ist die Tatsache, dass die Doppelbindung, die jetzt da zwischen 6 und 7 zu liegen kommt, eine cis-konfigurierte Doppelbindung ist. Während die anderen beiden, die jetzt von 8 nach 9 und von 10 nach 11 liegen, die sind eben trans konfiguriert. Und in der 12-Position darf man eben nicht vergessen, da ist noch eine Hydroxylgruppe dazugekommen. Das Leukotrien B4, um das gleich zu sagen, ist das einzige gute Leukotrien. Das spielt nämlich eine positive Rolle bei der Wundheilung zum Beispiel. Während die anderen drei Leukotriene, die noch kommen, da spielt die Anlagerung von Glutathion eine Rolle. Und Glutathion haben wir auch schon mal kennengelernt, als wir über Biotransformation geredet haben. Das ist ein Tripeptid, das gebildet wird aus Glutaminsäure, Cystein und Glycin. Cystein, Siaminosäure, die am Ende eine Sulfhydrylgruppe hat, SH. Und diese Leukotriene heißen jetzt Cysteinylleukotriene. Die Namen sind LTC4 bis LTE4, also LTC4, LTD4, LTE4. Die werden also gebildet, indem jetzt das Schwefel, die Sulfhydrylgruppe, unten an der Oxirangruppe anlagert, am Kohlenstoff 6. Dann der Schwefel greift dort an, von unten, die Bindung zum Sauerstoff im Dreiring wird hochgeklappt, da haben wir eine negative Ladung. Der Wasserstoff von der SH-Gruppe geht da oben an, das heißt, wir haben da oben wieder an der 5-Position eine Hydroxylgruppe dran, und nach unten an der 6 hängt jetzt also das Glutathion dran, über Cystein gebunden. Das ist also das C4. Dann gibt es die Peptidasen, also Enzyme, die jetzt Peptidbindungen spalten. Das erste spaltet Glutaminsäure ab. Dann haben wir das LTG4 und dann wird auch das Glycin noch abgespalten. Und dann ist das letzte Cysteinylleukotrien, ist LTE4. Und der hängt dann wirklich nur noch Cystein
dran. An. Dieser Tripeptid-Teil, der wird abgebaut und das gibt dann die anderen Leukotriene. An dem Fettsäureteil wird dann nach dem Anlagern des Glutathions nichts mehr gemacht.
Richtig, das bleibt so erhalten. Und da haben wir jetzt die Doppelbindung so, wie wir sie im LTA4 hatten. Das heißt, um das nochmal klar zu machen, wir haben noch zwei Doppelbindungen, die cis-konfiguriert sind. Die Omega-6 und dann die Omega-7-8-9, die sind noch cis, also die beiden von hinten. Und dann in Konjugation, wie das ja heißt, zweimal transkonfiguriert, noch zwei Doppelbindungen, die, wie es in LTA4 halt vorhanden waren, die bleiben da liegen, weil ja nur der Dreiring da geöffnet wird.
Ja, genau.
Wird.
Das liegt ja auch dann daran, weil eben der Schwefel direkt an dem Oxiranring angreift, während es ja vorhin bei dem B4 eben auf der anderen Seite von dieser Dreierkombi an Doppelbindung angegriffen hat. Ne? Das war ja weiter weg dann.
Ja, da hat er ganz da hinten und im Trien ganz hinten angegriffen. Warum das so ist?
Das ist enzymbestimmt.
Jedenfalls ist das dann auch wieder eine stabile Anordnung, die ist also anders. Also da muss man sich eben auch leider merken, bei den Leukotrienen, das Doppelbindungssystem von LTB4 und den drei anderen ist unterschiedlich. Ja. Okay, das wären die Leukotriene. Erstmal, wir haben ja schon gesagt, die anderen sind die Bösen. Wir haben gesagt, das LTB4 ja, wäre das Gute, Wundheilung positiv. Und die anderen Leukotriene, die haben vor allem pathophysiologische Bedeutung. Patho heißt übrigens Leiden oder Krankheit, um das auch mal zu sagen. Deswegen pathophysiologisch. Die haben also alle mal was mit Krankheiten oder irgendwelchen Leiden zu tun. Und zwar spielen sie eine große Rolle bei der Asthmaauslösung. Also haben eine stark bronchokonstriktorische Wirkung. Und sie sind für die Auslösung von Entzündungen und von Allergien spielen sie eine Rolle. Sie schädigen die Zellmembran, dadurch kommt zur Erhöhung von Membranpermeabilität, also alles nicht erfreuliche Dinge. Und deswegen ist klar, wenn man irgendwie ein Leukotrien therapeutisch einsetzen möchte, dann kann das nur ein Antagonist sein. Und es gibt einen Antagonisten von Leukotrien, E4, also von dem mit Cystein, und das ist das Montelukast. Das wird also bei Asthma eingesetzt oder auch bei allergischer Rhinitis. Jetzt weiß ich nicht, ob wir uns da die Struktur angucken wollen. Ich finde es so ganz lustig, weil man sich ja eigentlich das kaum vorstellen kann, dass man irgendein Molekül machen kann. Das muss ja auch von der Struktur her einigermaßen stabil sein, auch räumlich stabil sein, damit es also da in den Rezeptor reingeht. Und nun ist es so, müssen wir uns ganz kurz in Erinnerung rufen, das Leukotrien E4, das hat zwei Carboxylatgruppen, freie Carboxylatgruppen, also nicht nur die Carboxylatgruppe, die wir eben sowieso kennen, da in der 1-Position, sondern eben auch das Cystein.
Genau, das Cystein
hat auch eine freie Carboxylatgruppe. Und dieses Montelukast ist also ein Molekül, das deswegen im Rezeptor gebunden wird, weil es einmal sehr, sehr lang auch ist, sehr viele Doppelbindungen enthält und dann aber eine Seitenkette über einen Schwefel gebunden, wo am Ende eine freie Carboxylatgruppe ist. Das ähnelt also so ein bisschen dem Cystein. Ist nicht ganz identisch, weil da ein Kohlenstoff zu viel ist und dann ist da so ein hübscher kleiner Cyclopropylring, der mit der Spitze in der Kette, verlängerten Kette drin sitzt. 1, 2, 3, 4 Kohlenstoffe. Cystein hat nur 3 Kohlenstoffe und dann ist da noch so ein Cyclopropylrest. Ja, und dann brauchen wir ja noch irgendwie eine Gruppierung, die so ein bisschen sich verhalten kann wie eine Säuregruppe. Und das ist in dem Fall ein Hydroxylrest und der hängt über einen Kohlenstoff vermittelt an einem aromatischen System. Und dann haben wir von dem aromatischen System ausgehend drei Kohlenstoffe, noch ein aromatisches System, eine Doppelbindung und ein bizyklisches aromatisches System, wobei der erste Ring, der also am nächsten jetzt ist, zu dem Rest des Moleküls ein Stickstoff enthält, ganz kurz Chinolin, und da hängt noch ein Chlor dran, das ist aber unwichtig, jedenfalls für die Wirkung. Es ist höchstens wichtig, weil es eben da eine Hydroxylierung verhindert. So sieht das Molekül aus. Also verhältnismäßig lange Kette mit 1, 2, 3, 4 Doppelbindungen und dann über einen Schwefel eine längere Seitenkette, wo am Ende eine Carboxylatgruppe ist. Und man kann das über das LTE4 einigermaßen rüberlegen.
Genau. Ich glaube, auch da ist am besten, wenn man nicht nur das Monte-Lucast zeigen, sondern wirklich diese Überlagerung mit dem Leukotrien, weil da kommt es ja jetzt mehr drauf an, dass man mal versteht, dass es zwar strukturell komplett anders ist, aber man kann die räumlichen Eigenschaften nachbilden und hat vielleicht sogar ein bisschen den Vorteil durch diese aromatischen Systeme, das, was man auch das letzte Mal besprochen hatte, das ist eine Rigidisierung. Das heißt, also, wenn man da einen Rezeptor hat, dann kann man natürlich durch diese Rigidisierung natürlich nochmal dafür sorgen, dass dieses Molekül eigentlich noch lieber da dran ist.
Naja, es ist ja auch so, wenn wir das nochmal uns vorstellen, wir haben ja gesagt, wir haben da, ich fange jetzt mal vom linken Ende ab, wo das Chinolin sitzt. Wir haben da einen Bizyklus, dann haben wir eine Doppelbindung, die ja auch schon rigidisiert, dann haben wir wieder einen Aromaten, dann haben wir eine Dreier-Kohlenstoffkette, wo am Ende wieder ein Aromat sitzt und dann eben diese schwefelhaltige Seitenkette, also die zwei und dann die Doppelbindung und der Bitterring, die kann man eigentlich so schwuppdiwupp über die vier Doppelbindung des Leukotriens legen. Und dann ist das Schwänzchen bis zum Kohlenstoff 20 vom LTE4, das kann ja sowieso rumzappeln.
Das ist flexibel,
genau. Das ist flexibel. Und das wird nicht mehr simuliert. Warum sollte es denn? Es wird also der Bereich simuliert, der im Leukotrien wegen der besonderen Struktureigenschaften eben auch mit dem Rezeptor irgendwie am ehesten noch was zu tun hat. Insofern, ja, kann man das ganz gut sich vorstellen, dass so ein Molekül diese Wirkung hat. Seit Ende des letzten Jahrhunderts ist das bekannt, 98 ist das von MSD eingeführt worden. Eben vor allem gegen Asthma und allergische Rhinitis wird es eingesetzt.
Wenn das nicht wäre mit diesen Drehen, Ding sie da, was man zuerst gar nicht verstehen kann, wieso auf einmal 4-En, Tri-En heißt. Ja.
Aber wir haben es ja ein ganz klein bisschen entspannt, indem wir gesagt haben, drei sind so eben konjugiert.
Genau. Ich denke auch mal, darauf bezieht sich es eben, weil man natürlich da auch nochmal sagen muss, diese Konjugation von so Doppelbindung, also dass die immer so alternierend in so Ketten kommen, das ist ja schon auch für viele Chemiker natürlich auch wieder so ein Triggerpunkt, weil man da weiß, die können dann eben auch umklappen. Das, was du dann von dem Leukotrien A4 zu B4 gezeigt hast, ist, wenn da auf der einen Seite dann ein Sauerstoff angreift, dann können die auch mal der Reihe nach wie so Dominosteinchen umfallen und umklappen. Das sind einfach so Untereinheiten, die triggern den einen oder anderen Chemiker halt schon mal.
Jetzt können wir aber gleich noch, auch wenn wir schon darüber so reden, sagen, warum das so ist. Ja. Weil wir ja wissen, dass bei Doppelbindungen eben der Kohlenstoff immer eine ganz bestimmte Hybridisierung hat. Nämlich das sp2 und immer ein p-Orbital übrig bleibt, das senkrecht steht. Wenn wir uns das jetzt einfach mal auf der Tischebene legen, dann steht das senkrecht, guckt nach oben und nach unten aus der Tischplatte raus. Und die nebeneinander stehenden p-Orbitale können alle wunderbar eben überlappen. Und wir haben ein ausgedehntes pi-System, das von dem ersten bis zum letzten Kohlenstoff in der Kette halt reicht. Und alle Dinge, die da passieren, auf der einen Seite werden über dieses Pi-System, weil so oben und unten miteinander eben überlappt sind, da kann das ja alles wunderbar weitergegeben werden. Was da passiert, kommt da an?
Das ist halt genau der Punkt, wenn man sich das räumlich anguckt bei diesen konjugierten Doppelbindungen, die sehen sich als Nachbarn auch noch und können eben dann da hin und her flippen.
Ja, und zwar das erste und das vierte, das ist eben das Besondere, also nicht nur die Endpunkte.
Die Endpunkte sind das Interessante und dadurch kannst du einen Impuls von der einen Seite rüber in die andere drüber schicken.
Ja, und das, was an den beiden Enden dranhängt, das redet über diese Kette miteinander, obwohl sie so weit voneinander entfernt sind. Ja, aber ich will gerade noch mal sagen, weil das vielleicht auf den ersten Blick so verwirrend ist, dass ihm diese Umwandlung da vom Leukotrien A4 ins Leukotrien B4, dass da das Kohlenstoffatom 12 eine Rolle spielt. Ne? Das ist genau der Punkt, über den wir gerade geredet haben. Der Oxiranring, der hängt da am 6 dran. Genau. Ne? Und das ist aber egal. Die ganze Dreierkette da, die drei genau. Doppelbindungen sind miteinander konjugiert. Deswegen am Ende dieser Kette kann die Hydroxylgruppe angreifen,
genau. Und dann klappt das alles und dann wird eben die Position 6 eben irritiert und dann kriegt der Oxiransauerstoff da, sagt, okay, dann halt nicht und dann mache ich halt hier ein Hydroxyl, wenn es denn sein muss.
Ja, ne? Genau. Wenn er so ein Theater macht, also.
Das ist aber halt auch so ein Punkt für einen Chemiker, wenn man das ein bisschen geübt ist, dann sind es genau diese Triggerpunkte. Deswegen rede ich auch da so jetzt mit dir gerne, weil das ist ja genau der Punkt jetzt, wo wir die Leute drauf aufmerksam machen müssen. Ja, das sind so diese Triggerpunkte an so einem Molekül, wo dann auf einmal über auch längere Strecken innerhalb des Moleküls du logische Änderungen machen kannst und man sieht es dann irgendwann mal auch.
Ne? Und es war deswegen sogar fast falsch, wenn ich sage, da hinten am Kohlenstoff 12 passiert was, weil das ganz nah am Kohlenstoff 6 ist.
Ja, weil so die zusammengehören. Müsste man
eigentlich sagen, weil die wegen der konjugierten Doppelbindung dazwischen zusammengehören, eigentlich Nachbarn sind. Ja gut, das ist noch gut, dass wir das nochmal so besprochen haben, um das klar zu machen. Wir hatten ja ganz zu Anfang bei den Mediatoren gesagt, dass die ja so unterschiedliche chemische Eigenschaften haben. Hatten ja eben solche Ethanolamine besprochen, dann hatten wir jetzt die Fette besprochen, die Fettsäuren, die Tetraensäuren und die Kinine sind eben Peptide, Oligopeptide. Es gibt zwei, die da eine Rolle spielen, das Bradykinin und das Kallidin. Das Bradykinin ist ein Nonapeptid, also 9 Aminosäuren. Wollen uns gar nicht die ganze Sequenz angucken, aber was ganz auffällig ist, ist, dass sowohl am Aminoende als auch am sauren Ende, also links als auch rechts, in diesem kettenförmigen Nonapeptid ein Arginin sitzt, also eine basische Aminosäure, also 2 basische Enden in der Sequenz. Dazwischen sind vor allem lipophile Aminosäure, Proline, Glycin, Phenylalanin. Ein Serin ist da drin, also eine Hydroxylgruppe kann noch irgendwas anfangen. Die anderen sind halt biologisch gesehen, was Wechselwirkung mit Rezeptoren angeht, nicht so auffällig. Das Kallidin ist ein Dekapeptid, ist eine Aminosäure mehr, hat die gleiche Sequenz wie das Bradykinin, aber am Aminoende ist neben dem Arginin noch ein Lysin, also noch eine basische Aminosäure. Also die beiden Kinine sind beide sehr basische Peptide. Die Rezeptoren, an denen die drangehen, sind auch G-Protein gekoppelte Rezeptoren. Es gibt da 2 Subtypen. Gebildet werden sie aus einem im Blut vorkommenden Alpha-Globulin, dem Kininogen, und die Enzyme, die das machen, das sind Serinproteasen und die haben den netten Namen Kallikreine, also viele Vokabeln. Kininogen, Kallikreine, Bradykinin, Kallidin. Die Wirkung, die die haben, ist also eine Blutdrucksenkung, Steigerung der Kapillarpermeabilität. Das bedeutet, dass die also bei der Ödembildung eine Rolle spielen. Die haben auch bronchokonstriktorische Wirkung und sie spielen auch im Geschehen Schmerzen und Entzündung eine Rolle. Also eher unerfreuliche Kandidaten. Also auch so ein bisschen wie die Cysteinyl-Leukotriene, die eigentlich mehr pathophysiologische Bedeutung haben. Ja, wir haben sie schon mal erwähnt beim ACE, ne? Kannst du dich erinnern? Weil da das eine Enzym, das ist eine Quininase 2, für die Inaktivierung auch von Bradykinin verantwortlich ist und da das bronchikonstriktorische Wirkung hat, ist es Asthma auslösend und wenn man das blockiert und die Quininase 2 wird ja blockiert von dem Arzneistoffen, dann kommt es da zur Asthmaauslösung als Nebenwirkung oder auch so trockener Husten, so eine Nebenwirkung.
Ja, genau. Da hast du gesagt, dass da diese hässliche Nebenwirkung mit dem trockenen Husten dann da
ist. Ja, genau. Deswegen sage ich es nur nochmal. Also wir haben schon mal Quinine erwähnt und haben auch das mit dieser unerfreulichen Wirkung in den Bronchien schon mal kurz gestreift.
So ja, muss ich nochmal gucken, dann werde ich auf jeden Fall diese Episode auch nochmal verlinken mit den ACE-Hämmern. Ne?
Ja,
ist das genau. Das werde ich nochmal machen. Ja, dann sind wir mit den Mediatoren jetzt eigentlich durch. Und wir haben die Arachidonsäure geschafft. Das ist doch was. Ja, Mensch.
Ich hoffe ja nur, also ich meine, ich weiß, das ist ganz, ganz furchtbar verrückt ist und da muss man schon fast Leidenschaft für haben, sich sowas anzugucken oder so. Aber ich finde, man könnte sich es doch mal hinschreiben und dann sieht man, wie diese Moleküle aussehen.
Ja, und ich denke mal, in den ein oder anderen jetzt Kapitelmarken, da werden wir ja auch die Strukturen hinterlegen, die aus deiner Vorlesung stammen. Dann kann man da nochmal einen Blick drauf werfen. Dann wird dem einen der anderen vielleicht nochmal schöner klar, wo da diese strukturellen Eigenheiten sind. Mhm. Chemie ist halt einfach nochmal so eine ganz eigene Sprache auch, weil man redet über den Raum, über die räumliche Ausfüllung. Ja. Und das muss man diese Vorstellung, das muss man üben. Deswegen finde ich es auch so interessant, wenn wir uns hier jetzt einfach mal ohne die Bilder drüber unterhalten, dann merkt man, okay, das ist schwierig. Ich selber profitiere auch sehr davon, weil ich nochmal anfange, nochmal neu und anders über die Strukturen auch zum Teil nachzudenken.
Ja, und es ist eben wirklich wichtig, dass man die Strukturen so malt, wie sie wirklich aussehen. Eben diese 3D-Struktur versucht, so gut wie möglich eben auch zu zeigen in der Abbildung. Alle Abbildungen, ich habe, wenn man im Internet guckt und guckt nach Formeln von Prostacyclin oder Thromboxan, kann man überhaupt nicht verstehen, wie die wirklich aussehen. Da kann man überhaupt nicht verstehen, warum das Thromboxan so instabil ist oder auch das Prostacyclin.
Weil dort halt hauptsächlich die plattgedrückten Strukturen, sodass man vielleicht die Topologie, also wie die untereinander verknüpft sind, sehen kann. Aber für die eigentlich physiologische Wirkung ist das unter Umständen gar nicht so das Ausschlaggebende, weil da kommt es eben darauf an, wie die sich dreidimensional natürlich auch anders ausrichten. Und da ist eben nur eines davon das Ausschlaggebende.
Ja, und außerdem ist so, wenn man diese dreidimensionalen Strukturen sieht, dann kann man die viel besser lesen. Man versteht die Eigenschaften der Moleküle viel besser. Ja, okay, gut.
Okay, aber dann, bevor wir uns da nochmal weiter echauffieren, dann bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, wenn ihr Kommentare zu dieser Episode habt, wo ihr hoffentlich viele habt, dann könnt ihr das gerne machen und zwar direkt auf wirkstoffradio.de. Jede Episode ist ein Blogbeitrag und dort könnt ihr eure Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns aber auch direkt Fragen stellen und zwar über info@wirkstoffradio.de oder auch über Social Media. Das wäre unter Twitter oder X @wirkstoffradio und weil jetzt gerade X so nicht so charmant gerade ist oder auch nicht mehr so viel los ist dort, könnt ihr das auch über Mastodon machen. Dort sind wir @wirkstoffradio @podcasts.social. Oder, wie es auch immer sagt, wenn ihr so und so diesen Podcast über euer Handy hört, dann könnt ihr uns auch direkt anrufen. Das ist die 0049 3074 69 1064. Ich sag's nochmal. 030 für Berlin 74 69 1064. Dort könnt ihr uns eine Nachricht hinterlassen und wir werden die auch dann verwenden, wenn wir vielleicht die Frage, die ihr uns dort als Audiomaterial hinterlasst, beantworten würden. Ihr könnt ein bisschen Merch von uns kaufen. Das gibt's unter wirkstoffradio/shop, wenn euch das interessiert. Und wie immer, am Schluss der Aufruf unter iTunes oder panoptikum.social. Da könnt ihr uns Rezensionen schreiben. Da kommt ihr dann auch mal in der Episode vor. Wir greifen häufig Rezensionen oder eben auch Kommentare auf. Wenn ihr uns dort eine Rezension schreibt oder Herzchen und Sternchen, dann würde uns das sehr weiterhelfen, weil dann sieht man, direkt, dass wir mehr gehört werden. Ihr könnt uns auch einfach nur an eure Kolleginnen und Kollegen oder Freunde weiterempfehlen. Da freuen wir uns auch drüber, wenn uns einfach mehr Leute hören. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich zu bedanken. Bei dir, Hans-Dieter.
Gerne.
Und bei euch fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.